guys, this is Killer Kelly, and you guys should totally listen to the podcast Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen hier im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe im Independent Circuit. Diesmal wieder zu dritt. Und diese Dreierkonstellation gab es auch noch nicht, glaube ich. Ich begrüße zunächst den Drew.
Hallihallo.
Wunderschönen guten Tag, wie geht's dir?
Alles in Ordnung, alles bestens, vielen Dank.
Sehr schön. Und dann begrüße ich. Er ist schon halbes Inventar. Er ist unser Indie-Club, Indie-Wrestling-Maskottchen. Der Sebastian.
Erstmal vielen Dank für die Einladung, Dieter und Drew. Und vielen Dank für die nette Einführung. Ja, ich bin ja schon so ein bisschen so ein Semi-Regular. Ich bin so ein bisschen der Shigehiro Iri des Catch-Club-Podcasts geworden.
Sehr ja. Schön. Gefällt mir.
Gefällt dir. Sind wir dann auch deine Heimat?
Absolut.
Kann man sagen, das Interview auf der WXW-Seite mit Irie und Wattersee ist eine Empfehlung. Der eine sagt, dass das Beste der Döner an der Tupse ist. Und der andere sagt, dass Deutschland quasi sein Home ist. Und er in Japan immer für Deutschland kämpft. Alles klar. Und aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden nämlich über eine Liga, die schon mal stattfand letztes Jahr, die Drew und ich sehr gut fanden. Aber aus Zeitgründen und viel Guckgründen und aus einem anderen Grund, auf den ich gleich komme, irgendwie dann doch nicht so prominent hier war, nämlich West Coast Pro Wrestling aus San Francisco, California. Sie veranstalten ihre 5th Anniversary aus dem United Irish Cultural Center letzte Woche, also am 14.10. heute, der 22.10. Die Show fand statt, über die reden wir. Aber bevor wir über diese Show reden, muss ich kurz Kritik ablassen.
Ja, bitteschön.
IWTV, was eine Scheiße.
Ich hasse es, ich habe so die Krise gekriegt.
Programm, Entschuldigung, dieser Service, erstmal. Wir haben 2023. Da hast du nur die Möglichkeit, in 720p zu gucken. Es wirkt aber eher wie Kartoffelkamera. Vielleicht liegt es auch an der Halle, ich weiß es nicht, aber kann nicht sein, dass ich, wie viel kostet es auch? 9,99?
Ja.
Ja, 9 Dollar und weißt du, dann hab ich da 720p Maximum, es sieht nicht gut aus. Wenn ich es am PC im Browser gucke, mal läuft's nicht. Bei der App hatte ich jetzt das Problem, genau bei der Show. Ich hab's in der App angefangen, es ging super. Ich war überrascht und zufrieden. Wollte einen Tag später weitergucken. Es hat nicht mehr geladen in der App. Und auf der Webseite lief super. Es ist halt am iPad ein bisschen blöd, dann auf der Seite zu gucken. Und das hatte ich dann die Tage auf der App wieder. Hab's dann halt auf dem Fernseher, auf der Xbox geguckt. Da ging's, kein Thema. Aber ich habe auch schon gehört, das kommt immer drauf an. Bei vielen läuft's, bei vielen nicht. Aber ich find's halt absolut unfassbar, dass das so unkonstant ist. Und das ist auch der Grund, warum ich so wenig davon gucke. Obwohl die Ligen, die da laufen, die interessieren ja allein West Coast Pro. Und ich muss auch sagen, würde West Coast Pro zum Beispiel auf Fight Plus laufen, ich glaube, ich hätte jede Show gesehen.
Ja, und ich fühle das.
Du fühlst das, ne? Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was Sebastian ist. Ich weiß ja, dass Sebastian sehr viel IWTV guckt. Aber ich muss das gerade mal loswerden, weil das nervt mich halt richtig, weil das auch bei mir tatsächlich so die Laune und die Lust da zu gucken wirklich runterzieht.
Total.
Also bei mir, also ich kann das total verstehen, muss allerdings sagen, mir fällt das mit der 720p und so, das fällt mir nicht mal auf. Aber wenn man so viel Independent Wrestling guckt, ist man noch ganz, ganz andere Sachen gewohnt. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, das mit dem, also bei mir lief es ohne Probleme, muss ich sagen. Ich hatte allerdings, ich habe das ja auch direkt am Montag geguckt, ich hatte allerdings letztens mal einen Tag, da hat es auch Probleme gemacht. Allerdings für so ein paar, also für so 2 Stunden oder so, da lief es irgendwie nicht so richtig. Und dann war es, dann ist es wieder, ich gucke es eigentlich immer nur auf dem PC, über den Browser halt. Ja, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen, dass das so krass wirkt, wenn du halt nicht so viel Indie-Wrestling guckst, sondern wenn du nur ab und zu mal reinguckst, dann fällt dir das halt besonders auf. Aber wenn man die Sachen guckt, die ich so gucke, das finde ich auch immer so lustig, wenn irgendwie so Leute sich dann schon mal beschweren über, weiß nicht, wenn bei AW oder WWE, wenn da mal gesagt wird, ja, irgendwie, da war die und die Kamera nicht richtig ausgerichtet und ich denke mir so, Junge, ich gucke Shows, wo ich teilweise froh bin, wenn mir nicht schwindelig wird, weil die Kamera schief ist oder so. Ja. Oder wenn ich bei der Promo 30% verstehe, so ungefähr. Also, das ist auch einfach so eine Gewohnheitssache. Aber der Punkt ist halt, das führt halt auch so ein Stück weit sicherlich mit dazu, dass es halt in der Indie-Bubble bleibt und nicht unbedingt Leute von außerhalb anreizt, sich das anzugucken, die halt anderes gewohnt sind. Das muss man ganz klar sagen.
Nö. Also ja, ich habe da ja prinzipiell kein Problem mit. Also das kann auch ein bisschen schlechter aussehen. Mein Problem ist halt eher, wenn ich dann denke, dass ein Kartoffelfilter auf der Kamera liegt, weil die Kamera schmutzig ist. Und so, das nervt mich halt ein bisschen, weil ich habe dann kurz in Action reingeguckt. Das sah schon ein bisschen besser aus im Vergleich jetzt zu West Coast Pro. Und das ist halt so ein bisschen dann das Ding, dass es dann so ein bisschen auch einfach so die Motivation des Guckens abnimmt. Ne? Ich brauche jetzt keine 4K-Produktion. Mir würde es ja reichen, wenn ich weiß, die App läuft sauber. Ich muss nicht Angst haben, wenn ich es auf der App gucke, dass ich es 2 Stunden später nicht in der App gucken kann auf dem iPad, sondern dann den Browser aufrufen muss und da muss ich Angst haben, dass der sagt, ah nee, du guckst gar kein Video und dann geht das iPad nach 5 Minuten, nach einer Minute, macht das Bildschirm aus, weil er das irgendwie nicht erkennt, weil das alles blöd ist. Aber die Apple TV-App, die ist okay, das muss ich dir lassen. Die haben ja wenigstens eine. Grüße gehen raus an New Japan und Wrestle Universe.
Wobei New Japan World wird ja jetzt auch neu aufgesetzt. Mal gucken, was da dann raus wird. Ja. Was ich ja am allerschlimmsten leider noch finde bei IWTV, ich kann keinen neuen Tab öffnen. Wenn ich einen neuen Tab öffne den Browser klein mache, dann pausiert das Video sofort.
Das finde ich halt auch.
Das so, weil ich bin immer jemand, ich gucke mal Wrestling gerne nebenbei und hab dann irgendwie noch, mach noch was anderes, keine Ahnung, zock auf der Switch oder mach mal gerne zwischendurch einen anderen Tab auf, weil ich irgendwas nachgucke und das Video läuft dann nicht weiter, das macht dann Pause.
Das ist halt, sowas ist ärgerlich und das kannst du halt nicht mal einstellen, das finde ich halt echt blöd.
Ja, das ist halt ein bisschen blöd, also lieber Vin Gerard, mach mal richtig. Nein,
Wie gesagt, es ist geil, dass es das gibt, aber ja, das muss da halt mal raus, weil ich würde viel mehr gucken, aber es ist halt einfach nervig.
Ja, das ist ein bisschen blöd, das stimmt.
Und ja, wie gesagt, ich habe noch so 1-2 Sachen, aber die machen wir nach der Show. Jetzt gehen wir erstmal schnell in die Show rein. Und genau, ich sag ja, San Francisco, California, United Irish Cultural Center sah gut voll aus. Am Kommentar waren ganz viele Leute. Zu Beginn waren da Mike Vera Scott und Kevin Blackwood.
Ja, der hat ja sogar noch einen Entrance gekriegt, als gerade der Announcer das erste Match verkünden wollte. Und dann kam er einfach raus und er war so total verwirrt, so Schedule for One Fall. Was macht Kevin Blackwood hier?
Der ist nicht auf der Card, was tut er hier?
Ja, und, ja, der wohnt ja, glaube ich, in Kalifornien, deswegen ist er dann wahrscheinlich dann einfach so am Start gewesen.
Ja, aber ich glaube, er zieht wieder zurück, wenn ich das richtig verstanden habe. Er zieht wieder nach Buffalo. Aber ich glaube, noch ist er in Kalifornien, ja.
Ja, das habe ich irgendwie auch mitgekriegt, dass er wohl wieder da umziehen will. Ja. Oder muss oder was auch immer.
Na, und genau, dann war der Opener der Show, nämlich Alpha Zoo gegen Mike Bailey. Sebastian, fang mal an.
Ja. Also erstmal, muss ich sagen, Alpha Zoo ist ja jemand, den man auch primär von West Coast kennt. Das ist so das Bekannteste, wo er auftritt. Ist ja auch jemand aus Kalifornien. Ist da auch vor allen Dingen bekannt geworden im Rahmen dieses Stables Conglomerate mit Devo, Gemeines Creed und Zersa zusammen. Und ich muss ehrlich sagen, das war sicherlich eines seiner besseren Matches, die ich bislang von ihm gesehen habe. Also insgesamt muss man sagen, man hatte hier ganz klar so diese Match-Story von Speed gegen Power. Also auf der einen Seite Mike Bailey, heißt ja nicht umsonst Speedball, gegen so die Kraft von Alpha Zoe. Und ich fand das dann sehr witzig, als Mike Bailey Vader Scott auf die Schulter genommen hat.
Ja.
Das war und vor allen Dingen, sie hat weiter kommentiert. Das war nicht klasse. Ja, danach haben wir dann viel so, also die Offensive von Zoe, da gab es auch teilweise so Small Joe Reference und ja, viel so Backbreaker und sowas, Lariats. Also halt so die typische Powerhouse-Offensive, würde ich sagen. Und Bailey auf der anderen Seite kommt halt über so, durch seine Dynamik und Beweglichkeit und so weiter. Und ja, am Ende ist es dann tatsächlich so, dass Alpha Zoe das Match gewinnen kann. Und ich muss sagen, fand ich eigentlich eine ganz gute Entscheidung auch, dass man hier jemanden wie Mike Bailey auch mal nutzt, um einen eigenen Wrestler wie Alpha Zoe, weil ich würde sagen, Alpha Zoe ist schon einer, wenn du sagst so, nehmen wir mal 5, 6 Wrestler, die so für West Coast stehen, da wäre der, glaube ich, schon mit dabei. Insofern, ja, fand ich, war ein gelungener Opener und ja, ein guter Einstieg.
Ja, sehe ich auch so. Was mir da halt auch gefiel, dass Bailey sehr methodisch vorging, sprich, Ozo hat die Rippen bandagiert, also fange ich an, die Bandage, fange ich an, dagegen zu treten. Und die Sequenz, wo die sich getreten haben, dachte ich, oh, Bailey tritt ja eh alles weg, aber Zoe konnte er gut mithalten. Und was mir auch gefiel ist, dass du gar nicht auf die Idee kamst, dass Mike Bailey irgendwie einen krassen Nearfall holt, weil die Ultimate Rappen wurde ja auch zweimal abgewehrt.
Ja.
Und fand ich auch geil, wie man dann relativ out of nowhere das Finish für Zoe gemacht hat. Und nee, das gefiel mir sehr gut, muss ich sagen. Und was sagst du denn?
Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Ich fand das richtig stark.
Ja.
Das war ein richtig nicer Opener mit einem schönen Hin und Her, wie das schon gesagt hat, so ein bisschen Geschwindigkeit gegen Power. Großen Pop musste ich geben. Weil einfach so das Finisher ist nämlich der Sidewinder Suplex, also hier ein bisschen Kevin Steen Analogien.
Stimmt.
Fand ich sehr, sehr cool. Und ich fand das richtig gut. Als Opener hat das mich direkt mega in die Show einfach reingeholt und ja, geiles Ding.
Ja, kann ich so zustimmen.
Und ich auch.
Dann ging's weiter. Was mich ein bisschen gestört hat bei manchen Namen, war die Grafik der Bauchbinden. Manche Namen konntest du kaum entziffern.
Und ja, das stimmt.
Das hatte ich vor allem beim nächsten Menschen. Jaya Jewel, Absolvent der West Coast Academy, Graf of Brian Keefe und Blackwood am Kommentar erstmal, ey, Jules Pferd, ich müsste auf der Karte stehen, nicht dieser Rookie, was soll das? Dödödüm. Brian Keefe gefällt mir mittlerweile echt gut.
Brian Keefe ist mega.
Ist so gut. Also ich hatte am Anfang, war ich so, ja, okay, gut. Aber mittlerweile bin ich so, ey, richtig gut und ich glaube, nächstes Jahr sehen wir den auch definitiv bei AEW. Was allein daran liegt, dass bei der Wrestle Dream Media Scrum Brian Danielson sagte auf die Frage, wen er gut findet, ja, Brian Keefe ist schon ganz geil, ne?
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Bessere Lobeshymnen gibt's ja gar nicht, wenn der beste Wrestler aller Zeiten dir sagt, dass er dich gut findet, ne? Also, geht schlechter, wa?
Ja, geht schlechter. Würde ich gerne beim Karat sehen?
Ja.
Ja.
Ja. Ich finde den auch super. Also der ist unfassbar gut. Hat ja auch, war jetzt ja auch, jetzt gab es ja hier, also ne, das Populäre von beiden, es gab jetzt diese Woche die PWA Women's 250.
Yes.
Und am gleichen Tag gab es, die sind nicht so, ich glaube, die sind eher so ein bisschen inoffiziell, aber ich finde es gut, dass es die gibt. Da war auf Platz 1 von den BW 500, also den Black Wrestlern, Black Wrestler 500. Ich glaube, die sind nicht offiziell von PWI, sondern das ist so ein bisschen so semi-fanmade. Aber alleine der Fakt, dass es die Liste gibt und alleine, dass wir darüber reden, dass es eine Liste gibt mit 500 schwarzen Wrestlerinnen, ist schon sehr, sehr geil.
Komplett.
Und das ist ja dann auch ein Zeichen, dass jemand wie Brian Keefe an Nummer 1 war. Der war vor Leuten wie Swerve Strickland und sowas, ne? Das ist dann halt schon sehr, sehr stark.
Ja.
Und, ja, man muss einfach sagen, Brian Keefe ist vielleicht einer der Most Improved Wrestler der letzten 1-2 Jahre.
Komplett.
Das ist auch wieder so ein Dude, Entschuldigung, Dieter, der ist so wieder so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Der war vorher in so kleinen Dingen und dann hat er so diesen Durchbruch wieder geschafft und ist jetzt auch fast überall.
Ja, vor allem jetzt kommt der Witz. Der war so, als wenn ich mir so seine Matches angucke, der hatte jetzt laut Cage Match 300 Matches in 10 Jahren. Doch schon 10 Jahre, krass. Aber sein Durchbruch, so dieser Internet-Hype, nehme ich wahr seit, wo ist es? Seit dem Battle of Los Angeles dieses Jahr. Da ging ja. Der ab, weil der hatte in der ersten Runde SP Kento rausgeschmissen, in der zweiten Runde Mascha. Und im Halbfinale ist er halt an Mike Bailey gescheitert. Aber ich glaube, so ab dem Punkt ging es dann halt auch so im auch so überall für den ein bisschen hoch, weil man dann gesehen hat, gut läuft.
Ja, also für mich. Ja, also für mich war der Beginn, also für mich war das, wo ich ihn angefangen habe, auch besser zu sehen, so ein Stück weit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, warum der gut ist und so. Der hatte 2022 im Mai ein Match gegen Daniel Maccabee bei SOS Pro Wrestling. Und da habe ich bei dem Match gedacht, wow, hättest du dem gar nicht zugetraut. Und seitdem habe ich immer wieder, und was du auch gerade schon gesagt hast, Dieter, das lässt sich sogar ein bisschen mit Daniel Maccabee vergleichen, weil so wie das bei Maccabee so war, dass der jahrelang halt nur hier bei 3-2-1-Battle und noch so ein paar Promotions in British Columbia gewrestet hat. So ähnlich war das bei Brian Keefe auch. Der war zwar lange schon dabei, aber der hat, glaube ich, die ersten 4 Jahre oder so nur bei Reality of Wrestling. Dann war er noch so bei so ein paar Promotions in Texas. Und dass er dann so richtig angefangen hat, so auch außerhalb zu gehen, war dann, glaube ich, ab 2021. Und dann wurde das halt langsam immer mehr. Also der ist zwar schon länger dabei, aber erst in den letzten Jahren ist er halt auch so aus seiner Bubble und aus seiner Region rausgegangen.
Genau.
Er hält aktuell auch einfach 4 Titel. Und schon ein krasser Durchbruch, aber auch verdient. Der ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gut.
Ja.
Timebomb-Champion. War Timebomb deine Liga aus dem Keller?
Ja. Die haben den Keller ja nicht mehr, ist ja das Schlimme. Den Snuff-Film-Keller gibt's ja nicht mehr. Obwohl, jetzt haben sie so eine, das sieht aus wie so eine Kathedrale, wo irgendwelche Leute geopfert werden. Also, das ist nicht das schlechteste Substitut, muss man sagen.
vom Regen in die Traufe quasi, so ein bisschen.
Ist ein guter Trostpreis.
Ja.
Finde
ich sehr gut.
Ja, was sagt ihr denn zum Match?
Ich fange einfach mal an. Ich fand's auch nicht schlecht. Ja, okay, du merkst jetzt halt bei Jaya Jewel halt so ein bisschen, okay, der ist halt noch so ein bisschen noch ein bisschen eher frischer dabei. Ist ja dann auch da Student aus der West Coast Academy. Und es war ein bisschen so schon fast so ein David gegen Goliath-Match eigentlich. Aber ohne, dass der David jetzt gewinnt, sondern dass dann der Goliath am Ende trotzdem gewinnt.
Auch relativ offensichtlich.
Genau, relativ offensichtlich. Also, es war jetzt kein richtiger Squash, aber schon halt dann, ja, schon relativ klar dann halt, wer hier den Ton angibt, ne?
Ja.
Aber hat dann durchaus gepasst und das ist ja dann auch so eine Sache, die auch durchaus Sinn macht, dass man dann mal so die eigenen Leute halt gegen Leute von außen stellt. Klar, die verlieren dann halt, aber sammeln dann einfach Erfahrung, indem sie halt gegen größere Gegner kämpfen. Von daher hat das meiner Meinung nach schon gepasst.
Ja, was hast du, Sebastian?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es war das beste Match, was ich bislang von Jaya Jewel gesehen habe. Was du gerade schon angesprochen hast, du, das ist so ein bisschen immer, wo man auch gucken muss, dass es sich so ein bisschen die Waage hält, weil Sandmann zum Beispiel hat, liebe Grüße an der Stelle, hat zum Beispiel gesagt, für ihn hätte das sogar noch ein bisschen deutlicher für Brian Keefe sein können, weil der halt einer der großen Leute da ist und Jaya Jewel halt ne, Nachwuchs. Ich fand eigentlich, man hat das genau richtig gelöst. Also es war immer noch, also für mich war es immer noch ein deutlicher Sieg für Brian Keyes, der ihn auch nicht schlecht hat aussehen lassen. Und gleichzeitig hat man aber schon gesehen, okay, Schnudel hat schon ein bisschen was zeigen können. Insofern, ja, also ich fand für das, was es war, also es war definitiv besser, als ich erwartet habe, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja,
das kann
und ich auch von mir auch nochmal an der Stelle Finisher-Props, denn Brian Keith benutzt den Emerald Tiger Driver, also quasi als doppelte Anlehnung an Miss Hava. Finde ich auch sehr cool.
Ja, das ist richtig cool. Eddie Kingston gefällt das.
Eddie Kingston gefällt das und nach dem Match gab es ja noch so ein bisschen, dann hat sich ja Kevin Blackbrook noch ein bisschen mehr beschwert. Und, Jaya Jewel schon fast so ein bisschen verhöhnt. Und, da baut man vielleicht auch sowas in die Richtung da auf, zwischen den beiden.
Ich fand's auch schön, wie Kevin Blackwood am Kommentar sagt, die einzige Person, die ich hier in diesem Scheißladen respektiere, ist Allen Angels.
Ja.
Und, ja. Dann kommen wir schon zum nächsten Match. War ja auch einiges am Programm. Tag Team Dings. Ich war gerade irritiert. Calvin Tankman und Beef, oder wie bei Cageman steht, Gnarls Garvin, trafen auf die West Coast Wrecking Crew. Joel Nelson und Royce Isaacs. Und, genau, die trafen auf die beiden, die seit Juli 2022 ungeschlagen waren. Da haben sie gegen die Motor City Machine Guns verloren. Da wusstest du direkt, wie das Match ausgehen wird. Und es war nämlich eine Open Challenge der West Coast Wrecking Crew. Matchmaker Chris Hero haben wir zu dem Zeitpunkt das erste Mal an diesem Abend gesehen. Und, genau. Calvin, Tankman und Beef waren dann die Gegner. Es gab halt direkt aufs Maul, wie man so schön sagt, auf die Fresse. Nelson hat dann Tankman irgendwie so 6 Reihen in die Stühle geschmissen. Und ich find's halt immer krass, wenn so Leute wie ein Tankman dann auch nach draußen mit einem Dive springen.
Ja.
Ich hab immer halb Angst, aber ich bin dann immer so, ja gut, ihr könnt es. Ja, das Match sonst, es war in Ordnung. Und ja, wie ich schon sagte, am Ende haben dann tatsächlich, hat die West Coast Wrecking Crew das erste Mal seit fast anderthalb Jahren verloren. Sebastian, was sagst du zu dem Match?
Also, wie du das schon richtig gesagt hast, es war halt eigentlich sofort, ging es zur Sache, es gab sofort Brawling. Dann kam ja auch erst der offizielle Start. Du hast gerade schon gesagt, bei Tankman, wenn er nach draußen fliegt, ja, da hast du recht, dass man da sich ein bisschen Gedanken macht. Man muss allerdings sagen, Tankman ist einer der Big Men, die das auch können.
Ja, klar.
Ja, ich würde sogar fast so weit gehen, und das spricht eigentlich eher für die Show, würde fast so weit gehen und sagen, in ganz, ganz großen Anführungszeichen, vielleicht eines der schwächeren, wenn nicht sogar das schwächste Match. Und das sagt dann schon einiges aus, weil das immer noch, wie du schon richtig sagst, absolut in Ordnung war. Ich fand es sogar ganz solide. Ich muss sagen, ich fand es cool, hier Calvin Tankman und Beef mal als Team zu sehen, und hätte auch nichts dagegen, die nochmal als Team zu sehen. Ich finde, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Und die haben ja eigentlich das gezeigt, was man auch von ihnen erwartet, nämlich so ein bisschen die physischere Gangart. Und das Brawling, deswegen, ja, da bin ich in der Beurteilung ganz bei dir.
Sehr schön. Was hast du?
Ja, ich würde da mitgehen. Das war so ein schöner Heavyweight-Clash, also soweit man halt Joel Nelson und Royce Isaacs als Heavyweights bezeichnen kann. Aber so ein schöner, mit, wie ihr schon gesagt habt, ging halt mit Brawler direkt los und sowas. Und dann halt so eine Wemserei halt quasi. War auch, glaube ich, relativ kurz. Das hat aber, finde ich, dann zu der Art oder zu dem Stil des Matches dann auch gepasst. Okay. Und ja, scheint ja dann auch, dass man dann jetzt ein neues Tag-Team mit den beiden hat. Die haben sich ja dann, haben dann noch eine kurze Promo gehalten und haben sich dann auf den sehr kreativen Namen Beef Tank getauft. Das erste T-Shirt dazu möchte ich sehr gerne sehen. Und
Panzer aus Take.
Genau. Und ich habe von Big Beef noch nicht so gesehen und bin deswegen nicht so der größte Fan von dem. Da müsste ich mir vielleicht noch mal ein paar Sachen angucken. Aber ja, so ein reines Heavyweight Big Man Team finde ich schon ganz geil eigentlich.
Ach, ist schon so ein geiles Klopper-Team.
Ja, irgendwie, das könnte, glaube ich, was ganz Cooles werden, wenn man da jetzt irgendwie mitgeht.
Ja.
Das sind so ein bisschen High-Level-Prügelbrüder.
Ja! Ja, ja. Tatsächlich. Und das finde ich ganz cool, aber eigentlich. Also könnte was ganz Nice werden. Und ich weiß nicht, wie viele Tag-Teams die haben bei West Coast. Ich glaube, die haben ja sogar gar keinen Tag-Team-Title, ne? Also von daher, ja, kann man da vielleicht auch was mit denen, also dann mit denen zusätzlich noch was aufbauen oder so, so, warum nicht?
Ne, die haben nur Singles-Title tatsächlich.
Ja, stimmt.
Auch was ich noch zu Beef sagen wollte, du hast ja gerade noch gesagt, du hast noch nicht so viel von Beef gesehen. Ja. Wenn du dir mal was von Beef angucken willst, kann ich das Match empfehlen, was er gegen Timothy Thatcher hatte bei Limitless.
Das würde ich sagen.
Weil bei Limitless war er ja sogar Champion.
Stimmt, da war er Champion vor kurzem noch.
Genau.
Ja, nice. Ja, das muss ich mir mal geben. Ah, ist mittlerweile kein Champion mehr. Ist Rip Bison mittlerweile, sehe ich. Ah, nice.
Genau.
Ja, sehr gut. Und dann ging's weiter mit dem ersten Highlight. Auch mit dem zweiten Highlight. Der Opener war ja auch schon Highlight. 8-Woman-Tag-Team-Match. Cage-Match. Ich weiß nicht, ob's woran's liegt, aber bitte ändern, wenn Frauen in dem Match sind. Also reine Frauen. Dann aus dem Man bitte ein Woman machen. Wir hatten die Teams Shikayu Nagashima, Johnny Robbie, Rachel Ellering und Unagi Sayaka gegen Magenta, mein Lieblingsteam.
Habe ich mir tatsächlich auch gedacht, als ich das gesehen habe.
Bestehend aus Maria und Riko Kawahata. Mio Momomo und Sandra Moon. Ja, Drew, fang mal an.
Leider war ich gar nicht drin in dem Match irgendwie. Warte. Irgendwie war ich total raus. Das hat irgendwie so auch, also ganz cool, Rachel Ellering nochmal zu sehen. Die sehe ich zumindest irgendwie nicht so oft mehr wrestlen. Von daher war das cool. Unagi mag ich auch sehr, sehr gerne. Und der Rest des Teams war auch gut. Johnny Robbie. Da ist jedes Mal, wenn ich den Namen lese, dann denke ich leider an einen Mann, weil es irgendwie dann ja ein Männername ist, Johnny. Aber die finde ich auch nicht schlecht. Die ist ja, glaube ich, so ein bisschen die West Coast Pro eigene Dame.
Ja, glaub schon.
Also so nach Sandra Moon quasi so. Und Magenta finde ich super. Da fand ich schon den Entrance echt cool. So ein bisschen mit so einer kleinen Tanzeinlage. Das fand ich sehr cool. Momono, die haben wir ja schon beim Queen of the Indies letztes Jahr gesehen, da haben wir ja drüber gesprochen.
Dieses Jahr.
Ah, dieses Jahr, stimmt. Drüber gesprochen und Sailor Moon ist auch ganz cool, aber irgendwie, es hat so nicht so ganz für mich gepasst. Ich finde auch, diese, ich sag mal in Anführungszeichen, random Multi-Person-Tag-Matches, das funktioniert in den USA nicht so gut, wie das in Japan funktioniert. Ohne Story, muss man dazu sagen. Ne? Also wenn das dann eine Story dahinter ist, wie man das zum Beispiel bei AW oder sowas kennt, dann funktioniert das. Aber so ohne fand ich das dann doch ein bisschen sehr, sehr random. Es war nicht schlecht von der Arena Access, habt für mich dann, ich habe es nicht so ganz 100% leider gefühlt, muss ich dann gestehen.
Kann ich aber nachvollziehen. Wie sagst du das denn, Sebastian?
Also ich hab's total gefühlt. Ja. Als ich schon, weißt du, es ging schon so los, alle sofort aufeinander, alle einfach in irgendwelche Haufen geschmissen, alle sich in die Ecke geworfen, 4 Dropkicks gleichzeitig, habe ich mir schon gedacht, ja, gib mir. Also ich fand das klasse, weil es vor allen Dingen auch so, ja, also ich müsste jetzt nicht 3-4 von solchen Matches haben, aber wenn du mal so ein Match auf der Karte hast, wo es halt dauernd zur Sache geht und so, ich fand es halt zu keinem Punkt irgendwie langweilig. Ich finde, dass alle Beteiligten auch gut was zeigen konnten, auch durchaus so charakterbezogen. Ihr habt ja schon gesagt, Johnny Robbie, die ist ja oft bei West Coast Pro, kommt ja eigentlich von Millennium, von so einer kleinen Liga aus Kalifornien, aber ist halt öfters da. Hat ja auch Storytelling-technisch eine Bewandtnis, weil sie auch mit den Suavecitos gemeinsame Sache quasi macht. Die kommen wir ja gleich nochmal. Und Sandra Moon ist ja so die weibliche Identifikationsfigur von West Coast Pro. Und das hat man dann auch schon gesehen, finde ich, dass das auch eingebracht wurde. Also dass es nicht nur halt Spots war, sondern halt auch ein Stück weit Character Work. Und deswegen, ja, also mir hat das Match wirklich richtig gut gefallen.
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich fand auch so, Ellering und Moon hatten so mit das beste Showing in dem Match. Und dann am Ende, Ellering macht gegen Moon den Big Woman Slam. Und dann attackt sich währenddessen Robbie ein und klaut Rachel den Pin. Und das baute ja dann noch auf. Und sie ist da gerade auf so einem Rachefeldzug, weil sie halt bei West Coast Pro ein Match letztens verloren hat, wenn ich es richtig verstanden hatte, am Kommentar.
Ich glaube, das Titelmatch hat sie verloren gegen Iroha, ne? Das haben sie, glaube ich, irgendwie erzählt.
Genau.
Dass er deswegen jetzt ein bisschen pisst ist.
Genau, das war bei der letzten Show.
Ja.
Und ja, was ich, oder Entschuldigung, rede erst zu Ende.
Sag du, sorry.
Was ich ganz cool finde, und das sind, okay, mittlerweile sind sie damit nicht mehr einzigartig, weil das so ein Trend geworden ist. Also, es ist ja mittlerweile, ohne das Böse zu meinen, das ist super. Es ist ja so ein kleiner Trend geworden, oder zumindest haben die US-Promoter so im Jahre 2023 entdeckt, oh, es gibt Joshi-Promotions in Japan, wir booken mal einen Haufen von diesen Mädels. Also das siehst du ja, ne, da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal bei irgendeinem Review schon drüber gesprochen, es gibt ja sowas wie Kitsune Pro, wie Sparks mittlerweile, also das ist ein richtiger kleiner Joshi-Boom in den USA mittlerweile, was mega ist, das finde ich richtig geil. Aber so jede Pro, oder bei Prestige ja auch, die haben ja jetzt demnächst im Dezember eine Crossover-Show mit TJPW in Kalifornien. Das ist trotzdem halt, also es sind nicht überall dieselben Namen, zum Beispiel sowas wie Magenta hast du dann halt jetzt quasi nur bei West Coast und Mio Momono, hast du dann jetzt hier bei West Coast und andere Mädels hast du dann woanders, okay, Unagi ist überall so ein bisschen, weil die ja somit eine der größeren Freelancerinnen jetzt ist, aber du hast halt überall so ein paar Joshis, aber du hast halt überall andere Joshis, das finde ich halt richtig cool und dass das einfach so rübergeschwappt ist, diese Joshi-Kultur, und dass man das jetzt einfach öfter in den USA sieht, finde ich richtig geil.
Ja, das finde ich auch, und das hängt halt auch damit zusammen, dass die halt mit verschiedenen Ligen zusammenarbeiten, also während es bei Prestige halt die Zusammenarbeit mit Tokyo Joshi Pro ist, ist es halt hier die Zusammenarbeit mit Marvelous, oder wir haben ja jetzt auch das neue Projekt auch von Denver, Colorado, also von dem Chef von Beyond, oder Drew Cordero, Daikaiju Pro Wrestling, die dann wiederum mit Setup und mit so dem Shoko Pro Umfeld kooperieren und so. Also da sind ja ganz viele verschiedene Sachen, die da jetzt aktuell kommen, und du hast ja Kitsune schon angesprochen, was ich mir auch angucken werde. Aber so bis ein Stück weit angefangen ist tatsächlich mit Prestige, als die letztes Jahr gesagt haben, ja, hier, wir haben jetzt eine Kooperation mit TJPW, und dann haben alle so ein bisschen nachgezogen, deswegen.
Ja, finde ich geil. Ja, das wusste ich gar nicht, dass das von Drew Cordero ist, das neue Ding da. Geil.
Bei Kaiju ist von Drew Cordero tatsächlich, ja.
Ach, geil. Ja, ich hatte das nämlich, gesehen, dass es das auch gibt. Sah auch echt cool. Das war so eine Mischung so aus Kaiju Big Battle und Joshi Wrestling.
Und alle Chikara-Leute, so Batiri und so.
Ja, richtig geil. wusste gar nicht, dass das von dem ist. Ja, mega.
Kommt das noch, oder lief das schon?
Das kommt am, ich glaube, 5. oder 6.11., also auf jeden Fall an dem Wochenende kommt das.
Wahrscheinlich auch auf IWTV.
Auch auf IWTV. Ja, wenn das von Drew Cordero ist, natürlich kommt das auf IWTV. Das gehört ihm ja halb mit.
Ja, war sehr schön.
Dai Kaiju Pro, The Kappas Walk Among Us.
Ja. Geil. Da finde ich, das werde ich mal reingucken. Und Kitsune ist ja, glaube ich, auch jetzt dieses Wochenende. Ich glaube, die sind heute.
Heute,
Kitsune,
genau.
Kitsune ist heute. Bei Daikaicho hast du halt wirklich so auf der einen Seite so Kiwam, der so von Setup ist, also von dieser Partner-Promotion, der thailändischen Partner-Promotion von Shoko Pro. Ach, oder auch Kappa Koso, der auch bei Gato Move ist, der Gurkengeister. Und auf der anderen Seite hast du so Main Events und Brett Hollister.
Weißt du, wer bei Daikaiju Pro auch noch rumturnt?
Ja, Len Hay.
Nee, jemanden, den wir von der WXW kennen. Massimo Pesca.
Ja, das ist
geil.
Das ist echt cool. O'Shea Edwards ist auch dabei. Cool. Ja,
cool. Teddy Goods.
Genau.
Ja, das kann ja so ein Ding, da hast du wahrscheinlich einfach eine gute Zeit, wenn du da bist.
Ja.
Die haben auch irgendwie eine Kooperation mit Singapore Wrestling. Da wird auch der Singapore Wrestling Title ausgekämpft.
Geil.
Geil.
Ich liebe sowas.
Und bei der Show gibt's, das Match Shoko Nakajima gegen Fanny.
Ja.
Geil.
Und Subatiri treffen auf Abby Sakura und Balian Aki. Also.
Großartig. Ist jetzt schon meine neue Lieblingsliga.
Das ist halt nur lustig. Ja, aber wie gesagt, Kitsune ist heute Nacht.
Genau.
Und da gibt's Shikayo Nagajima und Rachel Ellering gegen Magenta.
Da tritt auch übrigens Rachel Armstrong auf, die auch bei Action jetzt am Wochenende war, die ja auch das Action Showcase gewonnen hat, wo ich da war. Auch großes Talent, die ist auch mit dabei. Twisha Dor war auch, also ist für mich alles da.
Praktika gegen Rivera, Willow Nightingale, Konami, Mercedes Martinez, Jinaya Kai, Onagi Sayaka, Dark Sheik, alle sind so da. Sandra Moon,
Nicole Zabon. Da habe ich auch richtig Bock drauf, die werde ich mir auf jeden Fall auch geben, die Show, das ist so richtig nice.
Werdet ihr auch im Catch Club hören. Und ja. Dann ging's weiter mit einem Match. Vinny Massaro, unser Onkel Vinny. Mi amor. Traf auf Masato Tanaka, den wir nächstes Jahr beim Karat sehen.
Das ist so geil einfach. War das schon ein Vorgespräch? Also ich freue mich ja dann drauf, wenn Tanaka im Karat ist gegen Rotation und auf einmal sagt, das Ding wird auch ein No-Disqualification-Match. Ich find's geil. Man kann von dem Announcement halten, was man will. Ich feiere es sehr, sehr hart. Und,
Da geht. Als es announced wurde, war ich direkt so, ja, gib mir in eine Blutbahn.
Ja. Und ich fand das
so schlimmer als Koji Kanemoto kann es nicht werden.
Ist richtig? Nee, also ich glaube hier, gerade hier in dem Match hat ja auch Tanaka bewiesen, dass er durchaus noch ein bisschen gehen kann.
Auf jeden Fall.
Ich fand's sehr cool. Ich fange einfach mal an, bin jetzt mal so frech.
Gerne.
Ich fand's sehr cool, als dann auch, dass dann noch Chris Hero, der Matchmaker von West Coast Pro, dann da war und sagt, ja, hat jemand Rolling Elbow gesagt? fand ich sehr cool. Und dann hat man's halt, hat er gesagt, ja, hier, Mr. Tanaka, der hat einen kleinen Wunsch für das Match und er nimmt sich einfach das Mikrofon und sagt, no DQ, Motherfucker.
So lustig.
Und, ja, das war geil. Also, ich hatte da richtig meinen Spaß mit. Die haben sich einfach schön gegeben. Ja gut, ob Unprotected Chair Shots jetzt sein müssen, aber gut, die sind lang genug gebissen, um zu wissen, was sie da tun.
Vor allem ist eigentlich mal Unprotected Chair Shot. Vinny Massaro hat beim ersten Spot einen Kopfsprung in den fliegenden Stuhl gemacht.
Ja, ich glaube, das war auch die Stelle, wo er dann angefangen hat zu bluten.
Ja, also wirklich im Körper in den fliegenden Stuhl.
So, und Vinny finde ich auch super, ne? Ich hatte den ja dann eine lange Zeit immer nur in meinem Kopf, ja, das ist der komische Pizzadude von Lucha Underground. Ja, sehr, sehr wrong. Der ist schon, ne, ist auch sein Spitzname hier, der Final Boss of the West Coast. Er ist schon geiler Typ, ne? Ach, allein wenn er schon reinkommt mit seiner Mucke da und sowas halt, ne? Mit seiner italienischen Mucke und sowas. Ich liebe einfach alles da dran und
ich lieb's auch. Vor allem, ich hab das Match am Freitag gesehen. Und hab Drew dann erstmal die Theme geschickt, weil ich die Theme erstmal gesucht.
Ja. Mega geil. Und ja, die haben sich gut gegeben. Dann noch mit bisschen Stuhlschläge. Dann gab's den, natürlich muss Vinny dann natürlich auch, weil bei einer Show, wo Kenta Kobashi am Start ist, muss man natürlich auch versuchen, den Burning Hammer anzusetzen, weil natürlich ist ja logisch. Und ja, dann gab's halt gegen Ende dann zwei Snoring Elbows gegen den Stuhl. Also gegen den Stuhl ins Gesicht von Masato Tanaka und auch Levini gewinnt. Ich fand das richtig stark. Das hat richtig Bock gemacht. Das war mega gut.
Das war so stark. Das hat richtig Bock gemacht, das Match. Ich mag ja Vinny, mag ich ja eh Masato Tanaka. Wenn der mindestens ein Match so beim Karat gehen kann, gib mir wie gesagt, No DQ gegen Rotation dann. Und ich hätte großen Spaß mit dem Match. Das ist halt mein Shit, so ein Quatsch, ne?
Total.
Und ich mag's. Und Klar machst du da No-DQ raus, einfach um ein bisschen Walkaround zu schaffen für die beiden. Und was ich auch okay finde, also eher für Tanaka als für Vinny. War cool. Was sagst du denn, Sebastian?
Ich kann mich da eigentlich euch nur anschließen. Ich finde auch, das war eines der besseren Massaro-Matches zuletzt bei West Coast Pro, weil das ist halt auch genau die Art von Gegner, die zu ihm passt. Und auch genau der Stil, der zu ihm passt. Also das Brawling, die Chops, die Schlagabtäusche, auch durchaus schon mal die härtere Gangart, wie wir das mit dem Stuhl gesehen haben. Da war eine gute Intensität drin. Und ich hatte tatsächlich ganz genau den gleichen Eindruck. Ich habe mir so gedacht, okay, also wenn das jetzt die Baseline für das ist, was Tanaka noch kann, dann freue ich mich auf den beim Karat. Weil das war wirklich eine gute, man muss auch sagen, wenn du überlegst, dass der schon 50 plus ist, der hat auch nicht so ausgesehen, als wäre er irgendwie unfit oder so. Ich finde, das hat insgesamt wirklich einen guten Eindruck gemacht. Ich finde auch, dass beide in dem Match gut ausgesehen haben. Insofern fand ich das auch gut, so eine Art von Match zu haben, was ich generell schon mal vorweg sagen will, was mir an der Show insgesamt ganz gut gefallen hat, dass man doch einen ganz guten Mix von verschiedenen Stilen hatte. Es ist nicht eintönig geworden, weil wir immer wieder, wenn wir das zum Beispiel jetzt mit dem Match davor vergleichen oder auch wiederum mit dem ersten Match oder dem Match, was wir zum Beispiel hatten mit dem Underdog gegen den Favoriten, mit Keith gegen Jewel, das hat alles immer ein bisschen anderen Charakter und sowas finde ich grundsätzlich immer schon mal positiv.
Na, das finde ich auch gut und
definitiv.
Ja,
ich sehe gerade die Cage-Match-Wertung Vinny Massaro, die finde ich ja schon ein bisschen sehr frech mit einer 3,92 nur.
Das finde ich halt auch super frech.
Der hat nur 2 7er Bewertungen, ist das höchste, eine 6er und dann halt 4 4er, 2 3er, eine 2, eine 1 und eine 0 sogar. Das ist, finde ich, tatsächlich ein bisschen sehr unfair. Aber ja, so ist das Internet halt. Der ist auch nur 45, krass, ja.
Wrestled auch schon seit 97, also.
Genau. Der wrestelt seit fast 30 Jahren, das ist auch schon krass, ja.
Ich weiß auch nicht mehr genau, wann das war, aber der hatte auch, ich glaube, bei APW Matches mit John Cena Beteiligung.
Das? Lol.
Irgendwann Ende der 90er oder 2000, also als Cena gerade angefangen hat, da gab es Matches, wo da hieß Cena noch Prototype. Das war 14.04.2001. Da gab es ein Six-Man-Tag-Elimination-Match, wo Vinny auf der anderen Seite von John Cena stand.
Bild. Er hat sie quasi alle gesehen.
Von deinem angesprochenen Six-Man-Tag-Match zum nächsten, außer ihr wollt zu dem Match schon was sagen.
Nö.
Die Motor City Machine Guns und Ultimo Dragon, auch der Witz, gerade bei seinem Entrance gibt's erstmal Tonprobleme. War man sich wahrscheinlich nicht sicher, ob Copyright oder nicht. Ja. Und dann hat man gemerkt, ach, wir sind ja nicht in Japan. und Ultimo Dragon trafen auf Adrian Crest und die Los Suavecitos. Und ich muss sagen, das Match hat nichts gegeben. Ich fand das einfach nur da. Also vielleicht, ich glaube, es lag auch ein bisschen an Los Suavecitos. Dann lag halt noch daran, dass ich wusste, gut, Ultimo Dragon wird wahrscheinlich den Pin holen. Und ich konnte mit dem Match leider nicht viel anfangen. Was sagt ihr denn, Drew?
Also erstmal, die Modus City Machine Guns und Ultimo Dragon in dem Team, da hat aber jemand wieder eine Runde TW gespielt und ein bisschen randomisieren lassen. Gespielt.
Der war mal kurz im Büro von Tony Khan, als der nicht im Büro war.
Ja, genau. Und das ist einfach wild, diese Vorstellung. Die Machine Guns mit Ultimo Dragon. Adrian Crest kennt man ja, der war, glaube ich, schon ein paar Mal bei den New Japan US Shows bei den Throne Shows.
Genau. Genau.
Die Suavecitos, die hatten mir jetzt gar nichts gesagt. Die, da konnte ich auch nicht so viel damit anfangen, to be honest. Wie du schon sagst, war dann irgendwie nur so da und Ultimo Dragon holt dann am Ende den Pin. Das Teamwork von den Machine Guns natürlich wieder top-notch, aber ja, ne, in anderen Worten, Wasser ist blau, wir atmen Luft, also Surprise Motherfucker, ne?
Hält halt draußen.
Ja, genau. Also würde ich dann ähnlich sehen wie du tatsächlich.
Und du, Sebastian?
Ja, also kann ich absolut verstehen, weil, also ich so, Seahawks sind schon so ein sehr West Coast-spezifischer Act. Ich glaube auch, dass die, glaube ich, auch aus der Academy sind. Und die sind so ein bisschen die Heels bei West Coast. Ich habe ja auch gerade schon mit Johnny Robbie erwähnt, dass da auch immer mal wieder so Sachen mit ihr zusammen dann laufen, wo die irgendwie unfair eingreifen, solche Geschichten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ziemlich lange gebraucht, um mit denen warm zu werden. Sie haben mir aber hier bei dieser Show tatsächlich mal besser gefallen als in den Shows davor. Also da habe ich mal so ein bisschen auch mit ihrem Character-Work und so ein bisschen mehr anfangen können. Aber ich kann ja verstehen, wenn das von außen, wenn man von außen drauf kommt, guckt, dass man da vielleicht noch nicht so sagt, oh, das war jetzt super interessant, weil ich fand das war auch, also das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was ich auch über Calvin Tankman und Beef gegen West Coast Wrecking Crew gesagt habe. Das gehört dann schon zu den schwächeren Matches, was aber schon wieder dann eigentlich was Gutes über die Show aussagt, weil sie halt absolut nicht schlecht waren, so würde ich das sagen.
Ja.
Ja. Was man hier auf jeden Fall gemerkt hat, die Suavecitos sind quasi die Heels, weil sie halt aus einer anderen Stadt in Kalifornien kommen.
Ja.
Da ziehen sie dann automatisch den Heat. Und dann, das haben sie auch im Kommentar, das glaube ich, wäre das Scott gesagt, dass sie quasi dann die Machine Guns zu oder Machine Guns und Dragon zu San Francisco Natives gemacht haben, weil sie halt die anderen Auswärtigen nicht mögen. Das war dann doch ganz lustig irgendwie.
So. An dem Punkt war auch schon Mike Bailey am Kommentar. Und soweit ich mich recht erinnere,
Ja, müsste.
müsste.
Ja.
Und dann ging es weiter mit einem Match. JT Thorne, der erste Absolvent der West Coast Academy, traf auf Timothy Thatcher, extra so eingefädelt von Matchmaker Chris Hero. Und ja, also es war halt ein langgezogener Squash. JT Thorne durfte Thatcher einmal in den Armbar nehmen, was Thatcher absolut nicht gefallen hat. Und hat ihn ein bisschen gedreht, gewendet und nochmal gedreht und gewendet. Und dann war das Match halt auch vorbei. Aber das
Es war
Match
noch
war auch.
einseitiger quasi als das Brian Keith-Match am
Genau.
Anfang der Show.
Auf jeden Fall. Es war aber ja auch nur auf den Aufbau für das, was kommen sollte. Und wo mir die Hose wegfiel. Ja, aber was sagt ihr denn zu dem Match? Sebastian.
Also ich finde, es war halt gerade für die Charakterdarstellung von Thatcher genau das Richtige. Weil hier hast du wirklich mal einen Thatcher gesehen, der völlig durchdreht, der überhaupt keine Grenzen mehr kennt, und der sich da so richtig reinsteigert. Und ich finde, diese Art von Thatcher, die sehe ich eigentlich immer ganz gern, wenn er so fast schon was so Dämonisches kriegt. Und das hat natürlich gerade für das, was dann später mit Hero passieren sollte, gut gepasst. Und gerade auch im Kontext der Story, dass Hero ja JT Thorne quasi dieses Match reingebracht hat oder Thorne so ein Stück weit gesagt hat, ja, ich will mal hier richtige Gegner haben. Und dann hat Hero gesagt, ja, ich fühle mich da quasi für verantwortlich und hat ihm den dann quasi gegeben. Oder hat gesagt, ja, ich bin ja hier der Matchmaker, deswegen mache ich das jetzt. Und deswegen hat er auch ein gewisses Verantwortungsgefühl, sage ich mal, dann später, dass er halt dazwischen gegangen ist, hat Thatcher halt nicht von ihm losgelassen hat. Wobei ich schon sagen muss, Song hat ja dann zumindest noch ein paar Spots bekommen, was ich schon so nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, das ist ein kompletter Squash, aber das haben sie halt schon ganz gut gemacht. Und ja, dem greife ich jetzt schon mal leicht vor. Es gab ja dann natürlich das Aftermath, was natürlich in dem Match, in der Rückkehr von Chris Hero bei der nächsten Show resultiert ist. Und ich fand das sehr geil, wo Chris Hero dann Thatcher da hinterhergeschrien hat, so sinngemäß von wegen, ja, und beim nächsten Mal kriegst du nicht den Matchmaker Chris Hero, sondern den Knockout Artist Chris Hero. Das war schon richtig cool, muss man sagen.
Ja, glaube, über das Match sagst du was Ähnliches, Drew. Dann können wir auch direkt auf die Ankündigung kommen. Chris Hero kehrt endlich in den Ring zurück.
Bin ausgerastet, Alter.
Weil das Schöne war, ich habe das halt sonntagmorgens nach der Show habe ich das halt gelesen im Discord, habe das dir geschickt mit Ich habe das Drew Sonntagmorgens geschickt. Ich such's mal schnell. Mit dem Ding. Achtung, Achtung. Ah, ich hab's. Hier. Da. Dies ist keine Übung. Keine ja. Übung. Und dann habe ich geschrieben, yo, Chris Hero making his return to pro wrestling.
Es ist so unfassbar. Das ist ein Moment. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass wir diesen Moment nicht mehr bekommen. Dass wir die Sätze nicht mehr hören werden. Chris Hero kehrt zurück ins Wrestling, in einen Wrestling-Ring. Ich habe damit abgeschlossen. Ich war damit fertig, dass wir das nie wieder sehen können, dass wir keinen Abschied kriegen, dass er einfach still und heimlich retired ist, zumal er ja dann auch irgendwie so Matchmaker war bei West Coast und sowas halt, und weil er da auch hört, dass er so ein paar Mal schon bei AW als Producer tätig war. Und ich habe damit komplett abgeschlossen, habe gesagt, okay, das ist auch fein, es ist schade, aber es ist jetzt halt, wie es ist. Aber dann diese Nachricht zu hören, hat in mir einfach so eine große Freude ausgelöst. Ich liebe Chris Hero. Es gibt keinen Wrestler, der mich in meinem Fan- und Guckverhalten so sehr beeinflusst hat wie dieser Mann. Und das macht mich einfach sehr, sehr glücklich, zu hören, dass er wieder wrestlen darf. Ob das jetzt nur für dieses eine Match ist oder ob das wieder Fulltime ist oder ob das Parttime ist, ist mir sowas von scheißegal. Aber der Fakt, dass wir Chris Hero und dann auch noch gegen Timothy Thatcher sehen, ist toll.
Das erste Match seit 3,5 Jahren. Oh, ein bisschen mehr sogar als 3,5 Jahren. Er hatte das letzte Match am 7.3.2020 hatte er sein letztes Match beim NXT UK Taping in der Battle Royale.
Ja, gut.
Und davor war es ein Match gegen Kenny Williams, auch bei NXT UK.
Ja, der ist schon lange raus, ne? Und der ist ja auch 43 schon und der Wrestler seit 25 Jahren, ne? Da war halt so, ja, okay, ist jetzt halt vorbei, ne? Und dann ist einfach das zu hören, ist schon geil, ey.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit gerechnet, dass er nochmal zurückkommt. Weil er hat ja auch immer gesagt, irgendwie so, wenn er darauf angesprochen wurde und so, nee, ich bin noch nicht retired, ich warte nur auf den richtigen Zeitpunkt. Und dann haben ja viele immer gesagt, ja, der ist retired, der wird es quasi nur nicht sagen. Aber er hat ja auch immer noch, was ja schon angesprochen, du Producer, Tätigkeiten zum Beispiel gemacht. Er war jetzt Matchmaker, er hat auch viel an Seminare gegeben. Also ich weiß zum Beispiel, er hat Seminare gegeben in dem Lionsgate Dojo hier von Daniel Maccabee, Artemis Spencer, Nicole Matthews. Er war jetzt unter der Woche übrigens bei TWE und hat dann Seminare gegeben mit Jay Newman und mit den ganzen Leuten, die da sind. Das heißt also, da war er immer noch sehr aktiv und da hatte ich auch immer noch das Gefühl, okay, er ist auch von dem so, von dem Training und so, was er teilweise noch gibt, er ist schon noch an dem Wrestling dran und er will das auch schon noch machen. Und ich persönlich glaube, du hast ja gerade gesagt, vielleicht wird es nur ein Match oder so. Also erstmal glaube ich, Thatcher ist eine sehr gute Wahl, weil das auch stilistisch genau das ist, was, glaube ich, für ihn gut ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur noch ein Match wird, sondern dass er so sporadisch hier und da jetzt noch so ein paar Leute wrestelt, gegen die er gerne wresteln würde und die so auch irgendwie stilistisch passt. Also ich weiß, nach Thatcher, die ersten beiden, die mir in den Kopf gekommen sind, wo ich sagen würde, die wären, glaube ich, super für Chris Hero Matches und da wird auch der Kontakt bestehen, wer Daniel Maccabee und Adam Priest.
Gab es Maccabee gegen Hero schon mal?
Nein.
Glaube nicht.
Also das wird auch so ein Ding und lass ihn dann einfach nochmal so ein bisschen, wie du schon sagst, so quasi mehr oder weniger auf so eine Abschlusstour gehen.
Ja.
Auch gerade bei West Coast, wo er so ein bisschen sein Zuhause so gefunden hat, wo er auch so ein bisschen involviert ist, allein da diese so Dinge, also ne, gib ihn mir gegen Kevin Blackwood, gib ihn mir gegen Onkel Vinny oder sowas halt, so Dinger ja. Sehe ich da halt auch, ne? Also dadurch, dass er jetzt halt ja diese 3 Jahre raus war und davor halt bei der WWE war, ist halt noch ein großes Spektrum an Leuten auf, die er noch nicht gewrestelt hat. Und das ist halt sehr geil eigentlich.
Das stimmt. Ja.
Und ich nehme auch sowas wie Chris Hero gegen Alex Shelley. Intergender machen sie nicht, aber gib mir halt Chris Hero gegen Marsha. Ne?
Brian Keith wäre auch eine gute Option, glaube ich.
Brian Keith, sowas halt, ne? Du, wenn wir dann in diesem Run dich dann nochmal in einem Collision-Opener Chris Hero gegen Brian Danielson kriegen, ne? Dann weiß ich auch nicht. Und so ein Ding, also da hast du eine ganze Brandbeite dann und dann von mir soll er sagen, okay, ich mache jetzt noch ein Jahr und anderthalb Jahre durch und wrestle halt meine Bucketlist ab und dann bin ich weg. Dann bin ich damit sehr zufrieden.
Ja, das, komplett.
Bei GCW gegen Nick Gage halt oder sowas, ne?
Sowas kann ich mir auch vorstellen, komplett.
Ja, total halt, ne? Nochmal, und dann halt endet das Ganze dann einfach bei der WXW 24th Anniversary mit einer Hall of Fame-Aufnahme oder sowas halt.
Ja.
Ja, genau.
Aber erstmal, also halten wir fest, bevor wir zu lange noch weiterfahren. Es ist einfach richtig geil. Ich liebe einfach alles daran. Ich bin ausgerastet, als Sie mir das geschickt hat. Ich bin ausgerastet, als ich meine Show gesehen habe. Es ist einfach so geil.
Ja, komplett. Also,
da bin ich dann auch wieder voll Mark einfach. Das ist mir scheißegal, aber das ist dann genau mein Shit. Ich lieb's dann einfach.
Komplett. Aber dann kommen wir weiter zum Co-Main-Event. West Coast Pro Wrestling Women's Title Match. Takumi Iroha verteidigt ihren Titel gegen Masha Slamovic. Ja, Banger, würde ich mal sagen.
Das war super.
Ich hatte bis zum Finish mega Spaß mit dem Match. Die haben sich gegeben. Das war direkt High Octane. Drauf. Alles, was geht. Kickes, Lariats. Und das war ein Match. Huiuiuiuiui. Hatte ich großen Spaß mit.
Ja. Da würde ich zustimmen, dass die passen auch einfach stilistisch natürlich super zusammen. Halt eine Joshi-Wrestlerin Marsha, die auch sehr japanisch Joshi, ne, Striking angehaucht ist, whatever you wanna call it. Und hat einfach mega gut gepasst. Haben wir im Kommentar nochmal schön gesagt, dass es hier für Marsha um viel gibt, weil es ja quasi erstens ihr Rematch ist. Und es ist vor allem halt, sie hat, Takumi Iroha noch nie besiegt.
Ja.
Also war dann auch so ein bisschen so diese persönliche Seite, sie will sie endlich besiegen. Das haben wir hier gut aufgespielt. Gegen Ende gab es dann nochmal einen kleinen Eingriff oder eine kleine Ablenkung von Johnny Robbie. Also da wird sich ja dann auch nochmal ein Match aufgebaut. Kann man auch vorstellen, dass sie dann vielleicht auch irgendwann die ist, die dann Iroha entthront. Aber alles in allem war das richtig nice und ich hatte da mega meinen Spaß mit. Gutes Match.
Ja. Kann ich so zustimmen. Was hast du, Sebastian?
Ja, also das war wirklich so ein Stück weit, würde ich fast sagen, ein Women's All-Japan-Match auf amerikanischem Boden im Jahr 2023. Also das war wirklich so, wie physisch kann ein Frauenmatch sein? Ja. Okay. Also das war wirklich richtig stark. Und da haben die beiden auch wirklich gezeigt, wie hart Frauenwrestling sein kann. Und das ist halt wirklich den großen Schlacht, den wir auch teilweise aus Japan kennen, in nichts nachsteht. Zum Finish, da sind wir jetzt genau bei dem, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe mit den Suavecitos und Johnny Robbie. Es passt halt in die Erzählung, wenn man regelmäßig West Coast guckt.
Ja.
Ich kann verstehen, dass man, wenn man das jetzt so von außen guckt, vielleicht sagt, okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Total nachvollziehbar, aber in das Gesamtstorytelling passt ganz gut rein und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass West Coast hat da für sich so ein bisschen so einen eigenen Weg gefunden. Also die sind jetzt nicht so PWG nach dem Motto, hier ist einfach Match. Die sind jetzt aber auch nicht irgendwie so, sagen wir mal zum Beispiel so wie TWE oder auch Action, wo sehr, sehr viel erzählt wird. Das ist so ein Zwischenweg. Es gibt so zwei, drei so ein bisschen größere Stränge und da wird dann so ein bisschen erzählt. Aber dass man zumindest so ein bisschen Story auch mit drin hat, finde ich eigentlich ganz gut. Insofern fand ich, hat das auch hier gepasst, aber das Match an sich, wenn wir jetzt einfach mal das Finish, was diskutabel ist, rausnehmen, ich glaube, das ist über jeden Zweifel erhaben von der Qualität her.
Definitiv. Ich fand auch tatsächlich das Finish, also das hat mich gar nicht so gestört, weil man es irgendwie dann auch so ein bisschen am Kommentar halt erklärt hat, von daher ging's, fand ich das jetzt auch nicht so schlimm.
Ist schlimm, ne, aber ich hätte mir halt ein cleanes Finish einfach gewünscht.
Ja, klar, und man hat ja auch gezeigt,
natürlich Sinn,
ja, ne? Klar. Man hat ja auch dann, aber das hat man auch wieder dann gut aufgespielt, dass dann halt Iroha, die ja dann irgendwie auch gemerkt hat, da ist irgendwas ist da passiert oder sowas und dass sie dann auch nicht so ganz happy dann war. Und ja, Mascha dann ja sowieso nicht als Verliererin, aber dann, ja, mal gucken, wie man es dann aufbaut, ob es dann nochmal, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Freeway gibt. Zwischen den dreien dann, also Mascha, Iroha und Johnny Robbie dann. Als,
ja, das könnte so gut sein.
Ja. Demnächst dann irgendwann so das, fände ich auch gar nicht verkehrt, also warum denn auch nicht, das passt, würde dann zumindest halt auch irgendwie in die Story passen.
Jo.
Und ja, aber mal schauen.
Mal sehen. Ja, und dann war es Zeit für den Main Event West Coast Pro Wrestling Heavyweight Title Match. Wer durfte sich nach zum 5. Geburtstag weiter oder neuer West Coast Pro Champion nennen? Wir hatten in diesen 5 Jahren hatten wir bis zu dem Match 4 Champions. Alexander Hammerstone mit 924 Tagen. AJ Gray mit 182 Tagen. Jacob Fatu mit 211 Tagen. Und jetzt Titus Alexander mit 371 Tagen. Und er traf auf den West Coast Cup-Sieger 2023, Starboy Charlie. Ja, ich fang mal an. Willkommen zurück in den 2010er Indie-Main-Events, ne? Oder sehe ich das falsch?
Ja, stimmt schon irgendwie, das ist richtig. Aber positiv.
Ja, positiv, komplett. Also, es war halt ein... Es war emotional, aber sie sind halt komplett Nüsse gegangen. Ich bin froh, dass die Sachen, die angeteased wurden, nicht durchgezogen worden sind, so wie ein Burning Hammer auf dem Apron. Aber es war komplett besoffen, weil es halt so zu irgendwann war es auch einfach noch so, ja, komm, noch ein Nearfall, komm, ist okay. Kick halt beim Super Pile Driver bei 1 aus. Mach halt, scheißegal, gib mir alles. Ich hab mich halt richtig in so ein Mid-2000er Indie-10er Indie-Match gefühlt. Aber in einer positiven Art und Weise, weil du auch eine Story hattest. So, Charlie wollte endlich gewinnen. Charlie sollte gewinnen. Und es gab Ref-Bumps. Der Vater von Titus Alexander war am Start. Und es passierte alles. Sebastian, fang gerne an.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so emotional in dem Match drin, dass mir das auch gar nicht so lang vorgekommen ist. Weil ich hatte dann auch wieder mit Sandmann darüber geredet. Hat gemeint, ja, war schon ein bisschen lang. Und dann habe ich hinterher drauf geguckt und habe gedacht, wow, das war ja echt richtig lang. Also ist mir tatsächlich gar nicht so vorgekommen, weil ich extrem drin war in dem Match. Mich hat es absolut mitgerissen und du hast mit allem, was du sagst, auch recht. Aber ich fand es halt deswegen gut, weil es war halt nicht, wie wir das teilweise zum Beispiel irgendwie so bei NXT oder so hatten, dass du dann jedes Match so hattest, sondern es war dann das eine Main-Event, was so war. Und ich finde, es war vom Pacing her gut darauf angelegt, dass du das... Also ich habe mich danach jetzt nicht irgendwie völlig fertig gefühlt, sage ich mal. Und am Ende bin ich hier ein paar Mal wirklich mit aufgesprungen, weil ich ein paar Mal gedacht, boah, das war's doch jetzt. Nee, das war's doch jetzt. Und irgendwann war ich völlig verzweifelt, weil ich habe erst gedacht, ja, okay, das wird auf jeden Fall Alexander verteidigen. Dann habe ich gedacht, ja, komm, jetzt gewinnt Charlie das. Ja, vielleicht gewinnt das nicht. Und irgendwann wusste ich gar nichts mehr. Dann haben wir gedacht, Alter, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Der muss das doch jetzt eigentlich gewinnen. Charlie, und er hat es dann auch gewonnen. Und ich fand, das war ein großartiger Moment, weil ich muss zu Charlie einmal kurz sagen, es ist ja, also die Karriere von dem ist ja unfassbar. Wenn man überlegt, der ist Jahrgang 2003, das heißt, der ist 20 geworden und der wrestelt seit 2016. Der hatte seine ersten Matches bei Gold Rush, Pro, hieß die Promotion, wo er kommt mit 12. So. Und der ist wirklich jemand, der so früh angefangen hat und ich weiß, das erste Mal gesehen habe ich den 2020 bei diesem Collective, was die danach geholt haben in Indianapolis, gegen Blake Christian übrigens. Das war, glaube ich, bei irgendeiner der Collective, ich glaube, Jimmy Lloyd's D-Generation F, das war auf jeden Fall die erste Show an dem Wochenende. Und da war das schon so, oh, der ist 16 oder 17, glaube ich, das ist das nächste große Talent und so. Und das ist jetzt tatsächlich, also ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, ich hatte das auch so im Kopf, das ist sein erster Titel.
Ja.
Habe ich eben auch gesehen, ja.
Und das war schon, also das fühlte, der Moment fühlte sich schon sehr, sehr groß an, vor allen Dingen, als ihn dann auch noch Kobashi da den Titel umgeschnallt hat, das war schon.
Das ist halt das war Peak, schon Hammer. Ne? Wenn dir fucking Kenta Kobashi deinen Titel umschnallt, dann hast du es halt auch geschafft, ja.
Also halt komplett.
Also ich muss sagen, für mich war das auch Match of the Night. Ich kann jeden verstehen. Ich glaube, das ist so ein Match, da hängt es auch krass damit zusammen, ob du da reinfindest und wenn du da reinfindest und drin bleibst, findest du es auch super. Wenn es dich irgendwann verliert, dann hast du vielleicht da ein bisschen Probleme, kann ich erst nachvollziehen. Aber ich fand, das war ein absolut würdiger Abschluss und ein toller Abschluss und auch dann einfach mit dem Moment, dass Charlie es dann wirklich geschafft hat. Und ich finde es auch toll, dass die Regentschaft von Titus Alexander, weil man muss ja einfach sagen, das sind zwei für die Zukunft, die da gegeneinander gewestet haben. Komplett. Das sind wirklich zwei derjenigen, wo du sagst, okay, das sind so die großen, also ich würde fast sagen, wenn du Billy Starks und Nick Wayne rausnimmst, weil das sind so Talente, die hast du vielleicht einmal in der Dekade, aber nach denen, die sind schon auf der Ebene danach so, die beiden. Und dass er dann auch so ein würdiges Ende für seine Titelregentschaft bekommt, also ich finde, das hat dann da einfach alles gepasst.
Ja, also die Regentschaft von Alexander, also die Matches, die ich gesehen habe, da war also das Ding gegen Vinny Massaro, das war halt krass. Die Schlachten gegen wen war es jetzt? Ich hab seinen Namen vergessen. Uff. Sag ich euch sofort, wen meine ich denn doch, bitte? Wen meine ich denn? Nick Wayne war es nicht. Warte mal. Der hatte doch gegen irgendwen so ein TLC-Match, oder war das nicht?
Das war auch gegen Nick Wayne.
Ja, stimmt.
Ja.
Genau, und dann, stimmt, das war auch gegen Nick Wayne. Das wird hier nur nicht aufgelistet, sehe ich gerade bei, hier.
Doch, vierter, dritter, glaube ich. Ne?
Genau, das, dann, wie gesagt, das gegen Vinny Massaro war krass. Das fand ich wirklich krass gegen Vinny Massaro. Dann 30 Minuten Time Limit gegen Daniel Garcia. Und das war schon richtig gut, so, also der Run, da hat Spaß gemacht und Alexander ist auch für mich. Der Typ ist Charisma, der Typ hat einen Star-Appeal, der ist 23, der wrestelt 5 Jahre.
Ja.
Da sehe ich noch ganz viel.
Und der ist halt so, für Indie-Verhältnisse ist der halt ein richtiger Heel halt.
Ja.
Und das finde ich gut.
Und was man auch sagen muss, er kommt ja auch aus einer absoluten Wrestling-Familie, ne? Also das Ugly Dojo, das wird ja von seinem, du hast ja gerade schon den Vater angesprochen, Drew, dass der da auch eine Rolle spielte, der J.D. Bishop, oder vor allen Dingen ist er als Big Ugly bekannt. Und der hat ja dieses Das ist sein Vater. Und das Ugly Dojo ist so eine der renommiertesten Schulen in der Region da, also nicht nur Kalifornien, sondern auch so Pacific Northwest. Und seine Schwester ist ja auch Wrestlerin, die Abigail Warren, die war zum Beispiel auch bei Effie's Big Gay Brunch dieses Jahr mit dabei. Also das ist eine absolute Wrestling-Familie und ich sage jetzt mal, der Schatten des Vaters, also so in der Region, der ist jetzt niemand, der so riesig bekannt ist, aber in der Region ist der J.D. Bishop beziehungsweise der Big Ugly schon ein großer Name, weil er auch wirklich viele trainiert hat, viele beeinflusst hat, auch Leute wie Daniel Maccabee, gegen den er auch schon ein Match hatte und so. Insofern war das auch nicht der kleinste Schatten und dann so sich zu machen, ist schon stark.
Komplett, also da muss ich auch sagen, Chapeau. Und da kann ich einfach nur Hut abziehen vor allen. Und jetzt bin ich auf die auf den Title Reign von Starboy Charlie gespannt. Der kann auch gerne ähnlich lang gehen.
Ja, definitiv. Auch mal ganz kurz zum Match von mir. Ihr habt eigentlich das meiste schon gesagt. Es war halt super. Man kennt die Story so ein bisschen halt. Zwischen den beiden, ne, mit viel und her, da kam natürlich auch die Verletzung von Charlie dann dazwischen. Ich liebe es einfach, wenn die es schaffen, diese Story einfach, die sie aufgebaut haben, wenn die einfach zu diesem Feel-Good-Moment-Ende halt kommt. Es gibt nichts Geileres im Wrestling, wenn die Story beendet ist und du einfach diesen perfekten Feel-Good-Moment hast. Das hattest du an diesem Wochenende. Ja. Jetzt dieses Wochenende hatten wir, da hatte ich das nochmal.
Genau.
Ja.
Beim Gucken, aber da würde ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber das ist, also es gibt nichts Schöneres, wenn du diesen Abschluss-Feel-Good-Moment hast. Und das hattest du ja einfach auch, weil du einfach diesen Weg von Charlie so mitgekriegt hast. Und dann jetzt endlich an diesem Ziel erlangt ist, noch nicht mal halt das Ziel war, nur den Titel zu gewinnen, sondern einfach endlich es geschafft hat, halt Titus Alexander zu besiegen. Ja. Und also was da mit dem Titelwechsel dann noch zusammen halt passiert ist, das war einfach toll, das mitzuerleben. Deswegen warst du in dem Match auch emotional irgendwie halt drin.
Ja,
gleichzeitig war das halt ein absoluter, wie Lida schon gesagt hat, so ein Indie-Banger halt einfach. Für mich war es tatsächlich stellenweise so ein bisschen lang, das hat mich aber dann nicht rausgeworfen, sondern ich war halt trotzdem drin und es war einfach geil, diesen Moment dann zu haben, dass Charlie dann halt wirklich gewinnt. Und es war mir dann klar oder ich habe dann gehofft, dass Charlie gewinnt, aber man hat es mir dann trotzdem gut verkauft, dass halt Alexander dann trotzdem am Drücke war, mit krassen Nearfalls, mit viel hin und her, das war einfach geil gemacht.
Ja,
auf jeden Fall. Und das war dann halt vielleicht nicht rein vom Wrestlerischen, aber vom Overall, mit dem Emotionalen, mit der Story und so, war das einfach ein 5-Sterne-Match. Ja. Mit allem, was da zusammengepasst hat. Und das war einfach geil. Das habe ich dann glücklich gemacht. Das hat mich dann einfach glücklich aus diesem Match gelassen. Mit diesem Feel-Good-Moment. Das war dann einfach toll.
Jo, kann ich absolut so zustimmen. Und das war fantastisch. Ein perfekter Abschluss einer sehr guten Show.
Und, definitiv.
War toll. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Schön, dass ich sie geguckt habe und wir sie alle geguckt haben.
Ja.
Also im November ist dann die nächste West Coast Pro Show mit Thatcher gegen Hero.
Allein deswegen halt schon Can't Miss.
Jo. Also, es gibt für die Show auch sogar schon 4 Matches.
Ja.
Brian Keith gegen Alpha Zoo.
Wow.
Kevin Blackwood gegen Jaya Jewel.
Ja, das macht
Sinn. Hero gegen Thatcher und Starboy Charlie hat seine erste Verteidigung gegen Chris Bay.
Oh, interessant.
Ja, und für die letzte West Coast Pro Show im Dezember für West Coast Pro Monster aus Los Angeles, California, wurde angekündigt Masaki Mochizuki.
Das hatte ich schon gesehen, ja.
Geil, Alter. Gegen Onkel Vinny, bitte.
Unbedingt. Und ja.
Das ist stark.
Und
also ich ja, das ist echt krass.
Ja.
Ich wollte noch mal kurz was zur Show insgesamt sagen, aber sag erst mal.
Nee, sag du. Ich will nicht was anderes sagen, was nichts mit der Show zu tun hat, was dich aber freuen wird.
Okay. Auf jeden Fall. Also ich wollte eigentlich nur sagen, ihr habt euch wirklich die richtige Show ausgesucht, um mal wieder reinzugucken, weil ich muss sagen, ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, ich glaube, das war wahrscheinlich die beste West Coast Show, die ich je gesehen habe. Und ich habe jede Show seit dem 9.7.2021 geguckt. Das müssten über 30 sein, ja. Und ich habe davon insgesamt nur 3 mit einer 9er Bewertung, das ist eine davon. Und ich glaube, von den 3 fand ich die sogar noch am besten. Also ich fand die Show wirklich sehr gut.
Ja, stark. Also,
ich bewerte ja in Schulnoten 1 bis 5 in meiner Liste und der Show würde ich auch safe eine 1 geben.
Ja. Kann ich beiden Wertungen eigentlich nur zustimmen.
Ja. Und jetzt die Ankündigung, lieber Sebastian.
Ja.
Bist du bei der 23 Anniversary der WXW am 23.12. zugegen?
Ja, mir wurden sogar schon Tickets gekauft. Mein Kumpel Dirk hat einfach mal welche mitbestellt. Hat mir aber nicht gesagt, wie viel ich ihm schulde, aber der hat schon welche für mich mitbestellt.
Dann, es haben sie gerade vor 20 Minuten angekündigt.
Was kommt jetzt?
Freu dich auf den MLW World Heavyweight Champion Alex Kane.
Ja, jawohl! Das ist sehr geil. Da freue ich mich. Er war ja schon mal da. Genau. Da war ich auch, aber das war halt ein bisschen schade, weil das war halt nur so ein Pre-Show-Match.
Da ja, war ich hoffe, auch.
Ich hoffe, diesmal gibt man ihm ein bisschen mehr. Ich meine, er hat trotzdem immer noch, man muss sagen, auch die Leute, mit denen ich da war, haben gesagt, boah, der hat aber eine beeindruckende Physik und so. Also er hat trotzdem immer noch einen guten Eindruck hinterlassen, auch in seiner Aktion. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr, zu wem ich das gesagt habe, aber gerade auch mit der Partnerschaft, die WXW da mit hat, wäre es, glaube ich, echt eine super Sache, wenn Alex Kane im Karat wäre.
Ja.
Vor allem, geil,
also das wäre jemand, den sehe ich da, absolut und den erachte ich auch als realistisch.
Ja. Vor allem, wisst ihr, gegen wen Alex Kane seine drei WXW-Matches letztes Jahr hatte?
Sag.
Elia Bloom, glaube ich?
Ja, genau. WXW Pre-Show Dead End 2022. Alex Kane besiegt Elia Bloom. Beim Shortcut Nick Schreier besiegt Alex Kane.
Genau. Genau, da habe ich ihn gesehen.
Alex Kane. Genau, und bei Nick Schreier, ja. Wir haben dieses Match gesehen. Drew, Kati und ich saßen da. Und ich weiß noch, wie Kati sagte, ja, Nick Schreier, das ist auch so ein Toastbrot. Das war so, und sie hat ihn gesehen und war so, nee.
Der hat halt keinen Charakter bislang. Ne? Also das ist ein guter Wrestler, aber da muss halt noch ein bisschen mit dem Charakter kommen. Aber ja. Ich bin bei ihm ganz guter Dinge, dass da auch noch was kommt. Also talentiert ist der, aber da muss halt noch ein bisschen was kommen.
Ja. Team of Deutschland zusammen mit Mudo.
Nein! um mal das WXW-Publikum vom Ambition zu zitieren.
Ja, gut. Nee, auf mich warten jetzt Rinderrouladen und Knödel.
Guten Appetit.
Vielen Dank. Wie gesagt, heute Nacht Kitsune, das werdet ihr hören. Die Tage gibt's noch ein Colosseum-Review, dann auch wieder in dieser Dreierrunde aller Voraussicht.
Genau.
Und genau. Dann gibt's noch irgendwann jetzt Bound for Glory von uns. Und ganz viel, ganz toll. Viel Spaß mit allem. Guckt Wrestling, freut euch. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss.
Ciao. Macht's gut. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets here.